Ja, guten Morgen von hier aus. Nicht, dass einer denkt, wir haben verbluten. Ich habe mir leider das Jackett versaut. Vorhin da Nachtisch reingetragen, da bin ich irgendwie an die Schüssel gekommen. Die war außen ein bisschen beschmiert. Okay, am besten, wir stehen erstmal auf und beten nochmal. Herr, wir wollen dir danken, dass wir jetzt hier vor dir stehen dürfen und dass du zu uns reden möchtest. Welch eine Gnade ist es überhaupt, dass du zu uns geredet hast, dass du die meisten wahrscheinlich von uns so angesprochen hast, dass sie wirklich überwältigt waren von einmal ihrer Sündhaftigkeit und zum anderen noch viel mehr von deiner Liebe, vom Kreuz her. Hab von Herzen Dank, dass wir uns bekehren durften, dass wir zu dir gehören dürfen, auf Zeit und Ewigkeit. Herr, wir bitten dich, dass du auch jetzt Gnade schenkst, dass wir zubereitet werden, auch für diese Ewigkeit, dass auch das ein kleiner Abschnitt sein darf. Segne uns und rede du zu unseren Herzen, gib du Gnade zum Reden, gib du Gnade auch zum Hören. Rühre unsere Herzen an, dass wir wirklich tief angerührt werden, so angesprochen werden, dass wir auch wirklich bereit sind und wirklich gehen, dass wir bereit sind, auch Konsequenzen zu ziehen und dir viel mehr und viel besser noch nachzufolgen zu deiner Ehre. Schenk du Gnade dafür. Amen. Ja, wir betrachten ja das erste Buch Mose und darin seit einigen Sonntagen den Patriarchen Josef. Er ist, steht jetzt natürlich subjektiv unter der Vorbereitung. Also ich habe wirklich so den Eindruck, dass eigentlich das größte Vorbild im Alten Testament für den Herrn Jesus oder von dem Herrn Jesus, von dem Eindruck her bin ich halt jetzt unwahrscheinlich angesprochen. Überhaupt gibt es im Alten Testament wirklich sehr, sehr viele Hinweise, eigentlich in jedem Buch von unserem Herrn Jesus. Er selbst hat gesagt, ihr erforscht die Schriften und sie sind es, die von mir zeugen. Johannes 5. Also in vielen Büchern des Alten Testaments wird uns Gottes Sohn gezeigt und das geschieht einmal in Form von direkten Prophezeiungen, Jesaja 53 oder Psalm 22. Oder Gott zeigt uns seinen Sohn, gibt uns Hinweise auf ihn anhand von Gegenständen, zum Beispiel die Arche oder die Stiftshütte oder in Bezug auf Tiere, auch besonders Opfertiere oder auch durch Ereignisse im Ablauf der Geschichte, zum Beispiel den Durchzug durch das Rote Meer. Besonders, wie gesagt, finden wir im Leben oder der Geschichte Josefs sehr viele Vorbilder auf den Herrn Jesus. Bei vielen alttestamentlichen Personen, die auf den Herrn Jesus hinweisen, finden wir natürlich auch neben sehr viel Positivem auch Negatives. Denken wir zum Beispiel an Abraham, den Vater des Glaubens. Er fiel auch auf durch Unglauben. Doch seine schwerste Prüfung hat er mit Gottes Hilfe bestanden. Jakob, sein Leben war ein Auf und Ab, von viel Eigenwillen geprägt. David, war der Mann nach dem Herzen Gottes, wie uns das Neue Testament sagt, obwohl doch einige Sünde in seinem Leben war. Doch das Positive, er hat sich klar dazu gestellt, er hat Buße getan. Davon auch später noch ein bisschen was. Also Josef, er war wirklich ein leuchtendes Vorbild auf unseren Herrn Jesus, mit nur wenig Schwachheiten und Versagen, wenn überhaupt. Sehr ausgeprägt waren seine Wege, die er gehen musste, Wege der Erniedrigung, aber auch Wege der Erhöhung, die wir noch sehen werden. Alles weist deutlich auf den Herrn Jesus hin. Vordergründig, wenn wir ans Kapitel 37 zum Beispiel denken, als diese Geschichte anfing, vordergründig könnte man geneigt sein, gewisse Geschehnisse oder gewisses Verhalten von Jakob zum Beispiel, wo er seine besondere Liebe zu Josef zeigt oder auch Josef selbst, der seine Brüder verpetzt wegen der üblen Nachrede bei seinem Vater oder das andere, wie er sehr also vordergründig betrachtet, sehr unweise, eventuell umgeht in Bezug auf seine beiden Träume, wo er, man könnte sagen, quasi sogar regelrecht den Hass seiner Brüder herausfordert, möchte man meinen. Also meistens einseitig und damit vordergründig ist ja auch die Sichtweise der sogenannten Bibelkritik, die sich solche Bibelstellen vornimmt und dann zwangsläufig deswegen zu völlig falschen Ergebnissen und Schlüssen kommt. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also wenn wir diese Schwachheit, diese vordergründige Schwachheit oder das Versagen von Jakob und Josef hier sehen, Kapitel 37, wenn wir das sehen aus göttlicher Sicht, dann können wir eigentlich nur staunen, wie wir auch hier erkennen können, wie der Heilige Geist durch diese Dinge auf den Herrn Jesus hinweisen will. Also es gibt verschiedene, ich will so ein paar nennen mal, ein paar Vorbilder oder Parallelen im Leben Josefs zu dem Herrn Jesus. Also es gibt ja wirklich viele Dinge, Umrisse oder Schatten, die Umrisse oder Schatten der Herrlichkeit des Herrn Jesus sind. Also ich hatte es ja schon genannt, Josef, der besonders geliebte Sohn oder diese Vorrangstellung Josefs, die durch diese Träume deutlich wird, in Kapitel 37, oder auch sein Dienst und seine Treue darin, seine Erniedrigung und Erhöhung. Also Josef war treu im Dienst. Das begann schon damit, dass er mit seinen Brüdern die Herde seines Vaters weidete, Kapitel 37, und setzte sich fort dann im Hause Potiphars oder auch im Gefängnis dann. Also wir könnten sagen, er durchlebte das, was auch der Herr Jesus später lehrte. Und zwar lehrte er zum Beispiel Matthäus 20, 26, wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Also sein Dienst war auch eine Vorbereitung auf die Zeit am Hof des Pharaos. Und der Jesus selbst, der ging im Dienst so weit, dass er sogar sein Leben gab. Also er hat ja selbst gesagt, Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also weil der Jesus sich selbst bis zum Tod erniedrigte, hat Gott ihn auch in so großartiger Weise erhöht. Dann ein weiteres, Josef lässt sich zu den Brüdern senden, obwohl es ein sehr schwerer Weg war, ein weiter Weg war und er wusste, dass er eigentlich von ihnen abgelehnt wurde. So auch der Jesus, als er zu den Seinen kam, zu seinem irdischen Volk Israel. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Gegenteil. Und seine Brüder hassten ihn, sie wollten seinen Tod. Doch sie wollten sich nicht selbst beschmutzen, hat man so den Eindruck, und sie übergaben ihn in die Hände von Heiden. Genauso auch haben die Juden das getan mit dem Herrn Jesus. Oder auch, was ganz zentral ist, ein markanter Vers drückt es aus, seine Brüder hatten böse Absichten mit ihm, aber er erwies sich als der Halter des Lebens. 1. Mose 50, Vers 20. Sagt er zu ihnen, ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinne, Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und wie viel mehr ist der Jesus ein Erhalter des Lebens. Und Josefs Erhöhung, sie beinhaltet auch zum Beispiel, er war dann der zweite Mann im Reich des Pharaos. Er herrschte quasi als König. Also wir werden bei der weiteren Betrachtung noch mehr Vorbilder sehen, zum Beispiel auch, wie er dann eine Fremde heiratet. Auch das ein Vorbild auf Christus und die Gemeinde. Doch eines, etwas ganz Wichtigen, sollten wir nicht vergessen bei Josef und auch bei allen anderen natürlich, Patriarchen. Er konnte nur dieses Vorbild deswegen sein, weil Gott mit ihm war oder über ihm wachte. Oder anders gesagt, weil Gott, weil ihm durch die Gnade Gottes alles gelang. Und so saß auch Paulus. Wir können diese Stelle auch 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Allein durch die Gnade. Also wir sehen über dem Lebensweg Josefs und seiner Geschichte überdeutlich die Hand Gottes, die alles führte. Vielleicht noch etwas zum Wert der Vorbilder für uns. Also wir können da sehr viel lernen, selbst noch von dem, wo menschliches Versagen unverblümt beschrieben wird. Auch das kann für uns heilsam sein. Was für mich sehr wertvoll ist, unter anderem, auch diese Vorbilder sind für mich ein Beweis dessen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Oder auch, was wir auch sehen, in manchem Leben dieser biblischen Personen sind Verheißungen Gottes vorerfüllt worden und durch den Herrn Jesus enderfüllt worden. Oder auch sehen wir besonders bei Jakob, trotz der Schwachheit, trotz dem Versagen der Gläubigen, hielt Gott an ihnen fest und brachte sie an sein Ziel. Das gibt mir Trost, gibt mir Mut im Weg des Glaubens. Und auch was ganz wichtig ist, wie Gott, das ist eigentlich für mich noch das Allergrößte, wie Gott die Gläubigen sowohl durch große Tiefen und oder auch Leiden führt, aber auch wie er wieder herausführt und dabei vor allen Dingen sich selbst verherrlicht und auch die Gläubigen stark macht. Der Predigttext, den finden wir heute in 1. Mose 39 ab Vers 19 plus das ganze Kapitel 40. Das Thema könnte heute sein, durch Leiden zu Herrlichkeit oder Erniedrigung geht der Erhöhung voraus. Wir sehen hier Josef im Gefängnis. Er befand sich damit gleichsam im Gericht und am tiefsten Punkt seiner Erniedrigung und gleichzeitig am Anfang seiner Erhöhung. Wir wollen so in etwa dieses Schema einhalten bei der Verkündigung. Was sagt der Text unmittelbar und auch besonders? Welche Parallelen sehen wir zum Herrn Jesus, dem wahren Josef? Und was hat das für Bedeutung, für Anwendung für uns heute, für Kinder Gottes und auch für solche noch, die noch draußen sind, für Ungläubige, die noch keine Hoffnung haben, die nicht errettet sind? Wir lesen die ersten beiden Verse, Vers 9, ich lese das immer schrittweise, weil es einfach zu viel ist. Also ab Kapitel 39, 19 und 20 lese ich hier. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan. Da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Die Vorgeschichte noch mal kurz. Was war geschehen? Wie kam es dazu, dass Josef jetzt im Gefängnis gelandet war, nachdem Josef verkauft war an die Ismaeliter und damit nach Ägypten auch dann kam, kam er in das Haus des Potiphars. Er war ein hoher Beamter, der Oberste der Leibwache des Pharao, und Josef diente dort als Sklave. Und Sklaven hatten wohl in dieser Zeit wohl kaum irgendein Recht, wenn überhaupt. Er war ein Nichts. Aber auch wenn er nur ein Sklave war, können wir doch aus dem Kontext herausschließen, dass er seinem Herrn treu diente. Und Gott stellte sich zu Josef. Er war mit Josef und Gott ließ Josef alles gelingen, wie es da heißt in Kapitel 39 am Anfang. Und das nahm auch seine Umgebung wahr, auch Potiphar, sodass er, und es ist eigentlich ein Wunder, wie auch später das, was noch da geschieht, wo er über alle Gefangenen gesetzt wird. Also ein Wunder, was da geschah, das ist eigentlich ein Hammer, wenn man das überlegt, kann man eigentlich auf menschlicher Ebene gar nicht erklären. Also Gott hatte hier mit Gewissheit seine Finger im Spiel, nicht nur, dass er dem Josef ein wunderbares Zeugnis schenkte, sondern auch dafür sorgte, dass er hier eingesetzt wird. Und wenn Gott einen der Seinen in dieser Weise segnet, wie hier Josef, und dann wird dieses auch in der unsichtbaren Welt registriert mit Sicherheit. Wir können davon ausgehen, dass es den Teufel zum Kochen gebracht haben muss. Der Teufel weiß auch, dass die Grundlage für Vollmacht oder Gelingen von Gott her unter anderem ein Gott wohlgefälliges Leben ist. Und diese Grundlage will er nun dem Josef rauben und versucht ihn zu Fall zu bringen, wie es geschehen war. Die meisten wissen, sie waren da. Zuerst versuchte er ihn mit seiner List zu fangen, die Frau Potiphars versuchte ihn durch Hurerei zu verführen. Josef blieb fest, weist diesen Versuch von sich. Selbst dann noch, als sie das mit Gewalt versucht, und bei all diesen Anläufen bewahrt Josef ein reines Gewissen. Und nachdem die erste Angriffswelle des Feindes ohne Wirkung blieb, benutzt er wahrscheinlich die jetzt wütende Frau Potiphars und dreht hier den Spieß um, und sie lügt und beschuldigt Josef, und aufgrund dessen wird er ins Gefängnis geworfen. Josef musste also leiden, er musste völlig unschuldig leiden in der Sache, weswegen der hier angeklagt, beschuldigt wurde, war er absolut rein. So auch der Herr Jesus, noch viel mehr, er hatte keinerlei Sünde getan. Ja, noch mehr, er kannte gar keine Sünde. Die Sünde fand überhaupt keinen Anknüpfungspunkt bei ihm. Man hatte falsche Zeugen gegen ihn aufgestellt und tischte Lügen auf über ihn. Und als Pilatus auch keine Schuld bei ihm fand, tricksten ihn die Juden aus. Wir kennen das. Sodass er den Herrn Jesus zum Tode verurteilte. Und am Kreuz von Golgatha musste der Herr Jesus um unser aller Sünde willen leiden und sterben. Und das, Geschwister, ist grundsätzlich auch unser Weg. Habt ihr das vielleicht auch schon erlebt? Da ist man sogar gehorsam gewesen. Da hat man sogar dem Herrn Jesus gedient. Oder man ist sogar der Sünde geflohen. Und dann kommt das. Da kommt gleich der nächste Einschlag. Und unsere Reaktion ist dann manchmal fleischlich und der sogenannten Vernunft folgend. Wir rebellieren. Wie kann mir das passieren? Warum ich? Wir sind bitter, vielleicht sogar sauer auf Gott. Also ich muss mal zugeben, ich habe da auch so meine Probleme manchmal. Also möchte ich auch beten, das ist eine schwache Seite von mir. Ich trage manchmal auch in solchen Situationen mein Herz etwas auf der Zunge und das ist eine schwache Seite. Und da bitte ich mal richtig, dass ihr manche vielleicht für mich betet an der Stelle, dass ich das besser ertragen kann, aushalten kann, einfach stille sein kann. In 1. Petrus 2, Vers 19, da heißt es, denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Vers 21 noch, denn hierzu seid ihr berufen, und so weiter, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Dazu sind wir berufen. So wie er gelitten hat, werden auch wir leiden. Durch Leiden geht's zur Herrlichkeit, durch viele Trübsale. Also Josef litt still, ein Vorbild. Er kam nicht zu Fall. Keine Rebellion, keine Klage, keine Bitternis, kein Wort. Er litt still. Offensichtlich war er gerüstet auch noch für die zweite Angriffswelle des Feindes. Solche Leiden und auch das noch schuldlos sind ohne Gott kaum zu ertragen. Epheser 6, 13, da heißt es, deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles gerichtet habt, zu stehen vermöget. Also auch, lese ich daraus, auch die zweite Welle noch aushalten, mindestens. Also wenn die erste Welle vorbei ist und wir haben da drin bestanden, dass man auch dann stehen bleibt, die Anspannung beibehält und nicht alles fallen lässt. Und der Feind leichtes Spiel hat. Von Josef kann an dieser Stelle das Gleiche gesagt werden wie von Hiob. Da heißt es in Hiob 1,22, bei allem diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Josef liebte die Wahrheit und er lebte in Gottesfurcht. Er achtete auf ein reines Gewissen. Das Böse fand bei ihm keinen Anknüpfungspunkt. Von daher gab ihm Gott Kraft und Gelingen. Auch hierin wieder ein großes Vorbild auf unseren Herrn Jesus. Er war, sage ich nochmal, im absoluten Sinne sündlos, gehorsam, hingegeben an seinen Gott. Und deshalb hatte er so große Vollmacht und Freimütigkeit. Ich habe schon oft gestaunt darüber, da gibt es etliche Stellen in Lukas Evangelium, da heißt es immer wieder, und sein Wort war mit Gewalt. Also nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sein Wort war mit Gewalt, er hatte Vollmacht. Und auch in den Leiden um der Gerechtigkeit willen bewies der Herr Jesus große Kraft und Ausharren, indem er sich still ertrug. Wir kommen zu Vers 21. Und der Herr war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs und alles, was dort zu tun war, das tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also es war wirklich vorbildlich, wie wir Josef hier sehen, wie er um des reinen Gewissens willen der Sünde geflohen war und wie er willig litt, sich hier wirklich allem unterstellte, wie Gott es geführt hatte. Und jetzt sehen wir, wie auch Gott es nicht zuließ, dass er im Gefängnis in völliger Hoffnungslosigkeit versank. Wir können uns bestimmt vorstellen, wie furchtbar das damals gewesen ist in diesen Gefängnissen, was das für Löcher waren, welche Bedingungen dort herrschten. Gott stand zu ihm und Gott schenkte ihm Gnade und Gelingen. Und das, wie gesagt, trotz widrigster, schlimmster, schwierigster Bedingungen. Und das Gelingen, das er auch hatte von Gott her, war für ihn natürlich auch Bestätigung, dass der lebendige Gott mit ihm war. Josef fand Gnade zu einem großartigen Zeugnis vor dem Obersten des Gefängnisses. Sein Licht leuchtete hell inmitten dieser Finsternis. Und Gott gebrauchte ihn auch an diesem dunklen Ort zum Segen. Ich sage das nochmal auch vorhin, bei dem Potiphar war das ja auch schon so. Es grenzt eigentlich an Wunder, ist zumindest sehr selten, dass sowas passiert, dass Mächtige wie der Potiphar oder der Oberste des Gefängnisses einem Sklaven, einem Gefangenen so viel anvertrauten. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es, gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Also Gott, bin ich mir zutiefst überzeugt, hatte hier seine Finger im Spiel. Und auch von dem Herrn Jesus wird es gesagt, er war noch unter viel schwereren Bedingungen ein Segen für die Menschen. Apostelgeschichte 10, 38, da heißt es, Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Also auch wir als Kinder Gottes, wir sollen so leuchten. Und auch wir befinden uns wie Josef an einem dunklen Ort, in einer Welt voll Finsternis, Verkehrtheit, Gewalttat, Unmoral und vor allem, das sehen wir oft viel zu wenig, die Menschen versinken in Hoffnungslosigkeit. Sie haben keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Wissen auch nicht, was danach folgt. Philipper 2, 14 bis 16 heißt es, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens, den Herrn Jesus, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, auf das ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Vielleicht befindest du dich in einer vielleicht schwierigen Phase deines Lebens, ähnlich wie Josef, äußerlich, vielleicht auch innerlich angegriffen. Schwere Wege stehen dir bevor, du weißt den Ausgang nicht. Angst und Zweifel beschleichen dich. Vielleicht trittst du eine neue Arbeitsstelle an oder du musst befürchten, deine Arbeitsstelle, die du jetzt hast, zu verlieren. Oder du weißt es nicht, wie es mit deiner Gesundheit weitergeht. Aber gerade in solchen Schwierigkeiten sollen wir uns bewähren. Vor allem da soll unsere Umgebung sehen, wer Christus ist. Psalm 4, Vers 8. Bitte genau hinhören. In Frieden werde ich mich sowohl niederlegen als auch schlafen. Denn du, Jahwe, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Zu diesem Vers hat John Nelson Darby einmal geschrieben. Ich lese das mal zweimal vielleicht. Findet alles, habe das schon mal hier vorgelesen, glaube ich. Findet alles Ungemach, also alle Bedrängnisse, Schwierigkeiten und so weiter. Dein Herz so in Gott als deinem Vater ruhend, dass auch ein Vielfaches davon deinen Geist noch ruhig, deinen Schlaf noch süß sein lässt, dass du dich schlafen legst und aufstehst, als ob alles um dich her Friede wäre, weil du weißt, Gott ist und verfügt über alles. Steht er so zwischen dir und deinen Bedrängnissen und Bedrängern? Und wenn das so ist, wer kann dich antasten? Also, findet alles Ungemach dein Herz so in Gott als deinem Vater ruhend, dass auch ein Vielfaches davon deinen Geist noch ruhig, deinen Schlaf noch süß sein lässt, dass du dich schlafen legst und aufstehst, als ob alles um dich her Friede wäre, weil du weißt, Gott ist und verfügt über alles. Steht er so zwischen dir und deinen Bedrängnissen und Bedrängern? Wenn das so ist, wer kann dich antasten? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, für uns, wegen uns. Wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Römer 8. Wir kommen zu Kapitel 40. Ersten vier Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde sehr zornig über seine beiden Hofbeamten und über den Obersten der Mundschenken und über den Obersten der Bäcker. Und er setzte sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache stellte ihnen Josef zur Seite und er diente ihnen und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Der Mundschenk, für den, der das nicht weiß, für die jungen Leute, es war quasi ein Vorkoster, der musste die Getränke probieren, ob sie nicht etwa vergiftet waren. Er gab dem König den Trinkbecher und war verantwortlich quasi dafür, dass nichts Schädliches in dem Becher war. Also es zeigt hier einen neuen Abschnitt an. Wir wissen nicht, wie lange das war, wie lange sie schon im Gefängnis lagen. Ein neuer Abschnitt auch im Leben Josefs. Wahrscheinlich, wie gesagt, war schon eine geraume Zeit vergangen. Und es war eine harte Bewährungszeit gewesen für ihn. Aber wir können auch sicher sein, dass Gott diese Zeit genau abgemessen hatte. Das gilt auch für uns. Bei all den Schwierigkeiten hat Gott alles genau abgemessen. Er hat das Maß festgelegt. Also mit dem, was jetzt im Gefängnis geschah, schaffte Gott die Voraussetzung dafür, dass Josef befreit werden konnte und auch die nachfolgende Erhöhung. Der Oberste der Mundschenken und der Oberste der Bäcker, sie hatten sich versündigt. Das waren also Hofbeamte, je nachdem, wie es übersetzt wird, Hofbeamte am Hof des Pharaos oder Kämmerer. Sie hatten in ihrem Dienst versagt, sie hatten gesündigt gegen den Pharao. Und so kam es, dass sie vom Pharao ins Gefängnis gesetzt wurden. Und das war das gleiche Gefängnis, in dem sich auch Josef befand. Auch das ist kein Zufall. Josef und die beiden Hofbeamten des Pharao befanden sich quasi im gleichen Gericht, wenn man es mal so sehen will. So wie Josef schon vorher allen Gefangenen im Auftrag des Obersten des Gefängnisses diente, so diente er auch jetzt diesen beiden neuen Gefangenen. Das können wir durchaus übertragen auch auf Gott und die Menschen allgemein und sagen, Gott dient den Menschen in vielfacher Hinsicht. Er ist es ja sowieso, der jeden Menschen geschaffen hat und sich auch dabei was gedacht hat. Er weiß, wozu er sie geschaffen hat, gemacht hat, zu welchem Zweck. Und der grundsätzliche Zweck eines jeden Menschen ist es, Gott zu dienen, der ihn geschaffen hat. Aber durch die Sünde ist der Mensch allerdings unfähig geworden, Gott zu dienen. Die Sünde hat ihn quasi zu einem Gefangenen gemacht. Er ist eine Marionette des Teufels geworden. Aber dennoch lässt Gott jetzt die Menschen nicht einfach links liegen. Er kümmert sich um die Menschen, er tut ihnen wohl, er lässt die Sonne scheinen, er lässt regnen, selbst über Ungläubige. Er hält sie, er gibt ihnen zumindest äußerlich alles, was sie brauchen. Von daher können wir durchaus sagen, Gott dient allen Menschen, wie es Josef gegenüber diesen Gefangenen tat. Wenn das doch bloß den Menschen klar wäre, könnte man sagen. Am liebsten wollte man es ihnen eintrichtern, geht aber nicht. Also Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. 1. Timotheus 4, Vers 10. Hier heißt es, besonders der Gläubigen, auch dazu will ich was sagen noch, um das möglich zu machen, dieses besonders den Gläubigen, musste der wahre Josef, unser Herr Jesus, in diese Welt kommen, musste unsere Sünden auf sich nehmen und leiden und sein Leben als Lösegeld für uns geben. Wir kommen zu Vers 5 bis Vers 8. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder nach der Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Und Josef kam am Morgen zu ihnen und sah sie, und siehe, sie waren missmutig. Und er fragte die Hofbeamten des Pharaos, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, und sprach, warum sind eure Angesichter heute so trübe? Und sie sprachen zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, und da ist niemand, der ihn deutet. Und Josef sprach zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes? Erzählt mir doch. Also man könnte geneigt sein zu sagen, auch hier, Gott beschäftigte sich mit den beiden unter Gericht stehenden, sogar vom Tode bedrohten Beamten durch Träume. Vielleicht einen kleinen Exkurs zu Träumen. Die Führung Gottes zu bestimmten Zeiten durch Träume. Also Gott hat sich vor allen Dingen auch im Alten Testament immer wieder in dieser Weise nicht nur solchen, die im Gehorsam waren, sondern auch gegenüber Heiden offenbart. Denken wir zum Beispiel an die Geschichte Abrahams, wo er bei Abimelech war, wo dem Abimelech Gott im Traum begegnet wegen Abrahams Frau Sarah. Oder Gott zeigte zum Beispiel auch Nebukadnezar und Daniel durch Träume seinen Willen und seine Absichten für die Zukunft. Oder Josef, der Mann der Maria, empfing mehrere Male Anweisungen durch Träume. Oder Pilatus wurde von seiner Frau gewarnt, dass er doch mit diesen Gerechten, mit dem Herrn Jesus, nichts zu tun haben solle. Sie hatte ja im Traum um seinetwegen gelitten, Matthäus 27. Oder in Bezug auf die letzten Tage speziell im Tausendjahrreich, wenn Gott auf alles Fleisch den Heiligen Geist ausgeben wird, da gibt es den Hinweis, dass Söhne und Töchter Weissagen und junge Männer Gesichter haben werden und Greise Träume haben werden. Doch in heutiger Zeit, während der Gnadenzeit, der Zeit der Gemeinde, führt Gott nicht durch Träume. Wir haben das Wort Gottes in Vollkommenheit und die Bibel sagt uns auch, wir leben durch Glauben, nicht im Schauen, auch nicht durch das Schauen von Träumen. 2. Korinther 5, Vers 7. Kommt zurück. Die beiden Hofbeamten hatten also eines Tages jeweils einen Traum. Aus dem Kontext geht klar hervor, dass dieser Traum von Gott war, dass Gott hier geredet hat oder reden wollte zu den beiden. Und die Botschaft, die gab ihnen wirklich Rätsel auf. Offensichtlich hatten sie sich auch an ihre Mitgefangenen gewandt und die konnten die Träume aber nicht deuten. Und deswegen waren sie jetzt missmutig und schauten etwas trübe durch die Wäsche. Josef aber war das nicht gleichgültig. Er sprach die beiden deswegen an. Gleichzeitig stellte er sich damit Gott zur Verfügung. Auch diesen Wesenszug finden wir bei unserem Herrn Jesus noch viel mehr, viel ausgeprägter noch. Von ihm heißt es, er war voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Jakobus 5, Vers 11. Niemals ließ es ihn kalt, wenn er irgendwelchen Menschen in ihrer Not begegnete. Vielmehr war er immer wieder innerlich bewegt, zum Beispiel Matthäus 9, 36, über die Menschen, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und auch wir als Kinder Gottes sind da in der Pflicht, zuerst gegen unseren Glaubensgenossen, unseren Geschwistern und dann aber auch in Richtung aller Menschen. Johannes, zum Beispiel eine Stelle, 1. Johannes 3, 16 und 17. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Dann wird es klar gemacht am Beispiel von der Weltgüter. Wer aber der Weltgüter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also ein Beispiel sind der Weltgüter. Es gibt noch viele andere Dinge, wo wir einen Auftrag haben, einfach nicht achtlos an den Geschwistern vorüberzugehen, wo wir uns von Gott auch Geschwister zeigen lassen sollten, dafür auch beten sollten. Herr, wo ist da jemand, dem ich hier dienen kann vielleicht auch? Oder wo willst du jetzt, dass ich hier sein soll? Bei dem und dem, und auch nach dem Gottesdienst vielleicht manchmal zuzugehen, mal ins Gespräch zu kommen oder auch mit Geschwistern, die das erste Mal hier sind, ins Gespräch zu kommen, von ihnen zu erfahren, wie es ihnen geht, teilzuhaben an ihrem Leben, um letztlich zu erfahren, wo da vielleicht ein Mangel ist, eine Not ist. Und das ist echt gefährlich, da immer wieder das Herz davor zu verschließen, weil die Liebe Gottes, die ist zwar immer noch in unseren Herzen, ausgegossen durch den Heiligen Geist, aber ich möchte mal sagen, von der Anwendung her, vom praktischen Leben her wird es immer mehr nachlassen, es wird immer mehr zurückgehen. Wir haben immer weniger Antrieb, wirklich offen zu sein für andere Geschwister oder anderen Menschen zu dienen oder dem Herrn bereit zu stehen. Herr, wo willst du, dass ich sein soll? Was soll ich tun? Wo soll ich dienen? Dann gegenüber allen Menschen, da heißt es zum Beispiel in Philipper 4, Vers 5, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nah. Lass das kund werden allen Menschen. Nachgiebigkeit, Milde, auch dass wir nicht in Rechthaberei gegenüber Ungläubigen uns verirren oder ähnliches, sondern lieber nachgeben, lieber bereit sein, auch denen zu dienen, vor allen Dingen denen den Weg zu zeigen zu Gott, auch durch solche Dinge, durch solches Verhalten zu zeigen, wer Gott ist. Also insbesondere besteht dann die Notwendigkeit dann, wenn Menschen in ihrer Notlage Rat suchen oder einfach Hilfe brauchen oder Fragen ans Dasein haben. Ja, vielleicht hatten diese beiden eine gewisse Erwartungshaltung an Josef und Josef zeigt ihnen sofort, dass nur Gott allein Träume deuten kann oder die Deutung der Träume zu offenbaren vermag. Und das sollte auch den beiden klar sein, vielleicht, dass Gott hier zu ihnen geredet hatte und das sollte ihr Gewissen wachrütteln. Also Josef war sich selbst bewusst, dass er die Deutung der Träume nur von Gott empfangen konnte und das weitergeben konnte. Das lesen wir auch dann in Kapitel 41, Vers 16 gegenüber dem Pharao. Da sagt er, das steht nicht bei mir. Da verlangt der Pharao dasselbe von ihm. Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Wohl dient. Also uns sollte völlig klar sein, dass wir den Dienst an anderen Menschen, an Gläubigen wie an Ungläubigen, eigentlich nur mit den Gaben und in der Kraft und in der Weisheit Gottes tun können. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11, bekannte Verse, heißt es, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, also aus Gottes Weisheit, und wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, und nicht zu vergessen, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum. Also, dass wir Gott den Dank darbringen, dass wir uns bloß nicht selbst darauf was einbilden. Gott hat's gegeben, wenn. Wir kommen zu Vers 9. Längerer Abschnitt bis Vers 19 lese ich da. Da erzählte der Oberst der Mundschenken Josef seinen Traum und sprach zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Reben. Und so wie er Knospen trieb, schoss seine Blüte auf, seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharaos war in meiner Hand und ich nahm die Trauben und presste sie aus in den Becher des Pharaos und gab den Becher in die Hand des Pharaos. Und Josef sprach zu ihm, dies ist seine Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stelle einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharaos in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber erinnere dich an mich, wenn es dir gut geht, und erweise doch Güte an mir und erwähne mich beim Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Und der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte und er sprach zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und im obersten Korb allerlei Esswaren für den Pharao, Backwerk und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Und Josef antwortete und sprach, dies ist seine Deutung, die drei Körbe sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Also Gott benutzt hier den Josef, um zu diesen beiden Gefangenen zu reden. Ich mache es nicht mehr so lang. Der Mundschenk würde also nach drei Tagen vom Pharao begnadigt werden, wieder in sein Amt eingesetzt werden. Und der Bäcker würde nach drei Tagen an ein Holz gehängt werden. Wenn man so weiterliest, bis ins Kapitel 41 hinein, fällt auf, der Mundschenk redet später vor dem Pharao von seinen Sünden. 1. Mose 41, 9. Oder auch beim Bäcker vielleicht. Kann man überhaupt keine der Ansätze von Glauben finden, weil er erst gewartet hat, wie die erste Deutung des Traumes von dem Mundschenk ausging. Also man könnte bestimmt noch vieles sagen zu diesem Text, auch zu dem Weinstock, dass nur in Verbindung mit dem wahren Weinstock, dem Herrn Jesus, Frucht gebracht werden kann, die Gott wirklich ehrt. Aber die Zeit ist einfach zu kurz. Eine Parallele sehen wir noch in den beiden Übeltätern, die mit dem Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen wurden. Der eine Übeltäter erkannte seine Schuld und tat Buße und ihm wurde ein volles Heil geschenkt. Und auch seine Sünden trug der Herr Jesus neben ihm am Kreuz. Leider fand der andere keinen Raum zur Buße. Somit war sein Teil der Hades, wo schon jetzt alle gestorbenen Ungläubigen in Qual und Pein sind. Zugegeben, es war vielleicht eine ganz kurze Zeitspanne, in der hier die Entscheidung getroffen werden mussten über ewiges Leben und ewigen Tod. Wir denken manchmal auch so, die Zeit, die verläuft so schnell, und haben wir die Zeit wirklich genutzt? Am Anfang wurde es ja auch schon angesprochen. Wofür leben wir überhaupt? Und manchmal sind wir total eingelullt als Menschen. Wir meinen auch, und so ist mir mein Nachbar begegnet, als ich ihm das Evangelium erklärt habe, ach, da habe ich noch viel Zeit, bis zum Rentenalter ist noch weit, und da kann ich mich immer noch entscheiden. Also davor kann man nur warnen. Du weißt nicht, wie lange Gnadenzeit noch Gnadenzeit ist und wie lange du noch leben darfst. Wir sind immer wieder erschreckt, wenn wir hören, wie plötzlich ein Mensch zu Tode kommt. Neulich hatten wir es auch in Herbstein, habt ihr vielleicht irgendwo in den Medien gelesen. Also ein guter Bekannter von uns, die Frau ist auch gläubig, er ist abgestürzt in den Bergen und zu Tode gekommen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das wird uns ein paar Mal gesagt, beziehungsweise zitiert im Hebräerbrief, Zitat aus dem Alten Testament. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also selbst wenn es Gott dir schenkt, dass du noch eine Zeit lang leben darfst, wenn du immer wieder diese Entscheidung hinauszögerst, die Gefahr ist gewaltig groß, dass du die Stimme Gottes am Ende nie mehr so hörst, vielleicht wie heute. Wir kommen zu Vers 20. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er allen Knechten ein Festmahl, und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenken und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Schenkenamt, dass er den Becher in die Hand des Pharaos gab, und den Obersten der Bäcker ließ er hängen, so wie Josef ihnen gedeutet hatte. Grausam. Der eine hat großes Glück gehabt, begnadigt worden, der Mundschenk. Wieder eingesetzt in seinen Dienst sogar. Und an den Bäcker wird das angekündigte Gericht vollzogen. Hier können wir nur an der Stelle auch wieder sehen, wie ernst das Reden Gottes ist. Niemals, so hat es mal Josua formuliert, ist irgendein Wort Gottes hinfällig geworden oder hingefallen. Also als ob Gott geredet hätte und es wäre in den Wind gesprochen. Ist gar nicht so gemeint. Wenn Gott redet, er meint es wirklich so. Und Gottes Wort trifft mit Sicherheit ein, sowohl in Bezug auf Segen als auch Fluch, in Bezug auf Errettung als auch Gericht, auch wenn es manchmal lange dauert. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue, sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrecht erhalten. Also manchmal dauert es lang, und sollten wir, vielleicht haben wir uns schon mal dabei ertappt, damit hadern, wegen der vielen Ungerechtigkeiten dieser Welt oder mancher ungerechten Menschen, vielleicht am Arbeitsplatz, die uns ungerecht behandelt haben, die wirklich Böses getan haben, die manchen oder Chefs, die ihren Mitarbeitern den Lohn vorenthalten haben. Manchmal scheint es sogar so, dass solchen Gottlosen es auch noch wohl geht oder böse Menschen sogar gelingen haben. Psalm 73, Asaf, bekannt, der Psalm. Davon redet Asaf. Lassen wir uns nicht täuschen. Gott wird, wenn auch vielleicht nicht zu Lebzeiten eines Menschen, dafür sorgen, dass jeder Mensch, ohne Ansehen der Person, sein gerechtes Gericht empfangen wird. Vers 23 noch. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Vorhin haben wir das vielleicht ein bisschen überlesen. Vers 14 und 15 wurde ja hatte ja der Josef an den Mundschenk appelliert, wenn es dir gut geht, erweise mir doch Güte und denk an mich, erwähne mich beim Pharao. Also er hat schnell vergessen. Der wieder ins Amt Eingesetzte vergaß alles schnell, alle Wohltaten, die er empfangen hat, die Güte Gottes, die sich auch in dieser Botschaft, in diesem Traum zeigte. Und er vergaß auch Josef, der trotz seines eigenen Leidens sich seiner Not angenommen hatte. So ist die Welt. Sie vergisst schnell alle Wohltaten Gottes und nimmt sie einfach wie selbstverständlich mit. Einfach undankbar mit. Und vergisst darüber den Geber der Gaben. So hat auch die Welt den Herrn Jesus, die größte Gabe Gottes, vergessen. Wenn doch der Welt das klar wäre, dass er der Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Doch die Vergesslichkeit des Mundschenks war hier nicht entscheidend. Entscheidend war vielmehr, Gott war mit Josef. Von daher war die Stunde seiner Befreiung nahe, was wir das nächste Mal hören werden. Kommt zum Schluss, es waren wirklich zum Großteil schwerwiegende Dinge, die Josef bis dahin durchgemacht hatte. So wie Josef diesen Weg der Erniedrigung und dann der Erhöhung ging, so mussten ihn schon viele Männer Gottes und Frauen Gottes gehen in der Geschichte. Zum Beispiel auch der König David oder Hiob oder die Hanna, die Frau Elkanas in 1. Samuel. Und das ist auch der normale Weg eines Kindes Gottes. Oft genug geht es wirklich durch Leiden. Und durch Leiden, leider, können wir manchmal erst erkennen oder anerkennen, dass in uns, in unserem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Auch unser Fleisch für nichts zu gebrauchen ist. Gott will unser Fleisch nicht gebrauchen. Ich meine jetzt das Geistliche, nicht das Äußere, den Körper. Die alte Gesinnung oder auch, dass wir aus eigener Kraft nichts vermögen. Bedenken wir, Gott will uns die Kraft schenken, in der wir zu dienen haben. Und auch geistig können wir nichts bewegen. Wir können vielleicht eine Gemeinde sogar durch Organisation und menschliches Geschick kann man die Gemeinde vielleicht in Anführungszeichen am Leben erhalten, am Funktionieren erhalten. Aber letztlich können wir nichts tun ohne ihn. Wir müssen manchmal oder leider erst an ein Ende oder an absolute Tiefpunkte geführt werden, um zu begreifen oder einfach aufzuhören mit dem Versuch, sich selbst zu helfen oder sich selbst aus dem Dreck zu ziehen. Wir müssen regelrecht vor Gott kapitulieren und auch immer wieder neu in verschiedenen Lebenssituationen. Und wir müssen lernen, uns immer wieder selbst oder unsere Probleme unserem Herrn zu übergeben. Und ihm das Handeln zu überlassen. Es können wirklich schwere Glaubensprüfungen sein oder Wege, in denen wir regelrecht klein gemacht werden, damit wir erkennen, was in unseren Herzen ist. Oder Wege der Zucht Gottes, wenn wir gar nicht hören wollen, wenn es gar nicht anders geht. Oder auch Leiden um der Gerechtigkeit willen, wie bei Josef. Also unser Weg geht grundsätzlich durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wenn wir das Glück haben von Gott, uns bewähren durften oder aus der Tiefe herausgeführt zu werden, dann sollten wir aber nicht vergessen, Gott Ehre und Dank darzubringen. So wie es die Hanna in 1. Samuel 2 tat. Dieses Gebet kann uns nur auch ein Vorbild sein. Ich lese das noch zum Schluss. Nach ihrer Erhöhung betet sie dann unter anderem Verse 1. Samuel 2, 6 bis 8. Da heißt es, Jahwe tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und führt hinauf. Jahwe macht arm und er macht reich, er erniedrigt und erhöht auch, er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Soweit. Wir stehen noch auf und beten. Herr Jesus, wir beten um Gnade. Wir sehen uns zwar nicht danach, aber lehre uns das, dass es wirklich auch für uns durch Leiden zur Herrlichkeit geht, durch viele Trübsale. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns auch helfen möchtest dabei. Und du willst uns helfen, du stehst uns zur Seite, Herr Jesus, du lässt uns nicht allein. Herr, wir wollen auch beten, dass du uns Gnade schenkst zu einem gehorsamen Wandeln, zu einem hingegebenen Wandeln, zu einem Wandel in Gottesfurcht. Und noch einmal bitten wir dich um Gnade, um Kraft, dass wir wirklich Kraft empfangen aus der Höhe, dass wir hier bestehen, dass wir hier nicht fallen in diesen Dingen, sondern uns wirklich bewähren zu deiner Ehre. Und dass wir anderen Menschen dadurch wirklich Licht sein können, anderen Menschen wirklich zeigen können, wer du bist, Herr Jesus. Schenke uns diese Gnade. Du siehst so viele Menschen um uns her, die in Hoffnungslosigkeit ihren Weg gehen, in Mühsal, in absoluter Mühsal und in vielen Sünden verirrt sind. Hilf uns auch da, dass wir das immer wieder sehen, dass wir den Menschen nicht vom Äußeren her anschauen, sondern wie es ihnen wirklich ist, im Inneren. Wie viel Not sie haben, wie viel Leid da ist, wie viel Hoffnungslosigkeit. Und dass wir wirklich ein Licht sind und dass wir unser Licht wirklich scheinen lassen. Und Herr, dass wir alle Zeit bereit sind zum Zeugnis gegen jedermann. Und dass wir wirklich Salz sind, Herr, dass wir wirklich auch Worte der Wahrheit haben und dass wir sie in Liebe reden. Und in Weisheit von dir, erbarme dich über uns jetzt. Zu deiner Ehre. Amen.